Ja, die Lieder haben uns schon gut vorbereitet für das, was heute Thema ist. Die Zukunft, das Kommen Jesu und das, wie wir darauf zugehen können, in welcher Haltung. Im Lied gerade haben wir es ja sehr schön, diese Kontraste gehabt. In der Welt, da habt ihr Angst. Matthäus 24 spricht auch von all den Gründen, weswegen man Angst haben könnte. Und je weiter die Zeit fortschreitet, desto akuter wird das. Aber dann die eigentliche Botschaft: Freut euch, nicht Kopf hängen lassen. Und genau das ist die Botschaft, die wir hier in Matthäus 24, also in diesem Text, der vorhin gelesen worden ist, finden. Und so soll das auch unser Thema sein. Seid bereit, Jesus kommt wieder. Wenn wir da jetzt mal gerade in die ersten Verse reinschauen, ab Vers 3, da mal können wir eins weitergehen. Da macht uns Jesus zunächst deutlich, was geschehen wird. Ich will es noch deutlicher sagen. Was geschehen muss. Das ist nämlich genau das Wort, was Jesus da gebraucht. In Matthäus 24, Vers 6, denn das muss geschehen. Dieses muss, das findet sich ab dem Danielbuch immer wieder. Es muss so sein. Gott hat durch seine Propheten deutlich gemacht, die Welt ist mir nicht entglitten. Was da kommt, ist nicht irgendwie zufällig und am anderen muss irgendjemand, am Ende muss irgendjemand zusammenkehren und das Chaos ordnen. Das muss geschehen. Und das ist gerade auch im Blick auf die Dinge, die uns eher bedrücken könnten, die bedrohlich sind für uns gesagt. Und allein wenn wir das wissen, das muss geschehen, dann wissen wir, Gott hat das schon vor mehr als 2000 Jahren vorhergesehen. Das gehört in seinen Plan. Das ist also nicht etwas, was uns planlos überfällt und wo wir dann vielleicht wie in einem Strudel untergehen. Es muss geschehen. Und insofern schauen wir uns diese Dinge erstmal an, die vielleicht man gut unter dem Motto dieser Liedstrophe fassen könnte: In der Welt, da habt ihr Angst. Was da geschehen muss, das ist schon unangenehm. Jesus sagt es auf die Frage der Jünger hin, was kommt voraus? Und dann kommen diese Dinge. Ich habe es mal so angeordnet, wie das da kommt. Merkt ihr, das hat eine gewisse Symmetrie. Also kann gleich wieder vergessen werden. Ich sage mal das Fachwort. Das ist ein sogenannter Chiasmus. Das ist wie so ein X, das liegt, ja. Das Erste und das Letzte, das entspricht sich. Die Wahrheit stirbt, die Liebe stirbt. Die Völker fallen übereinander her, die Völker fallen über die Christen her. Hungerkatastrophen kommen, Naturkatastrophen kommen. Schauen wir uns das mal an. Das ist genau so. Zunächst, ich habe es einfach so genannt, die Wahrheit stirbt. Es werden viele kommen unter meinem Namen und werden sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ich bin der Messias. Viele Verführer kommen. Und seitdem Jesus das damals in der Passionswoche seinen Jüngern so sagte, als sie mit Blick auf den Tempel auf dem Ölberg saßen, da sind wirklich reichlich Verführer gekommen. Ich habe kürzlich einfach mal, im Ruhestand hat man ja etwas mehr Zeit, angefangen, eine zehnbändige Geschichte der Juden zu lesen. Von Grätz heißt der Mann. Vor 100 Jahren geschrieben, ist neu aufgelegt worden. Inzwischen bin ich bei Band 5. Und wenn man das liest, allein zu dieser Zeit, wie viele Bewegungen auch damals waren, wo Leute aufgetreten sind, ein paar werden ja in der Apostelgeschichte erwähnt, die da aus der Wüste kamen, die beansprucht haben, der Messias zu sein. Und wohin haben sie das Volk damals geführt? am Ende zu der Katastrophe des Jahres 70, wo die Römer dann schließlich den Tempel zerstört haben und dann 50 Jahre später nochmal so ein Verführer, der sagte, er ist der Messias, Bar Kochba. Und dann kamen die Römer nochmal und alles kaputt gemacht, Salz über Jerusalem gestreut, es in eine heidnische Stadt verwandelt. Und das Volk Israel hat sein Land verloren damals. Falsche Messias. Und die gibt es in allen Formen und Gestalten seither, immer wieder. Menschen, die auch versucht haben, Gottes Volk in die falsche Richtung zu führen. Man sagt ja zu Recht, wir leben hier und das ist ein Privileg im Land der Reformation. Da ist mal vor 500 Jahren wieder entdeckt worden, das Evangelium, dass wir gerechtfertigt werden allein aus Glauben aufgrund der Gnade Gottes und uns den Himmel nicht selber verdienen können. Welch ein Geschenk, dass das damals wiederentdeckt worden ist. Und dann, nach all den Segnungen, die dann waren, auch der Pietismus, die Erweckungsbewegung, die in diesem Land gewesen ist, und dann kommen schon im 19. Jahrhundert, fing schon noch ein paar Jahre vorher an, Leute, die einfach in Frage stellen. Da kommt die alte Lügenfrage aus dem Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben? Und das Wort Gottes wird in Frage gestellt. Und im Land der Reformation kommt es dazu, dass wir im Grunde das Exportland der Bibelkritik für den Rest der Welt werden. Das war Teil meines Lebensauftrags. Das ist mir damals deutlich geworden, Ende der 1960er Jahre mit meinem genannten Freund zusammen. Wir sind 1969 nach Mainz gefahren, damals in die Rheingoldhalle, wo die Bekenntnisbewegung eine Großveranstaltung hatten. Und ich war bis hierher voll mit Fragen. Unser Religionslehrer damals am Gymnasium, der hat uns Woche für Woche mit Bibelkritik bombardiert. Die Bibel sei nicht vom Himmel gefallen. Und dann fing er an, erst in den Mosebüchern, dann in den Evangelien uns zu sagen, das sei alles nicht so passiert. Sein Lehrer Rudolf Bultmann in Marburg hätte das alles erwiesen, dass das nicht stimmt. Und dann waren wir 1969 in Mainz, mein Freund und ich. Und dort habe ich ein Buch kaufen können, Alarm um die Bibel. Gerhard Bergmann hat das damals geschrieben. Und da fing man mit Hunger und Durst an zu lesen, denn ich weiß noch, wie ich vom Religionsunterricht nach Hause kam, zu meinem Vater sagte, gib mir Argumente, sonst mein Glaube wackelt. Und mein Vater sagte, ich habe nur Volksschule gemacht, ich weiß da auch nicht die Antworten. Du musst einfach glauben. Da sage ich, und wie soll, wenn mir der Religionslehrer dauernd sagt, das ist aber anders, die Wissenschaft hat es erwiesen. Und dann fing man da an zu lesen. Und bis zum Abitur konnte man dann so richtig schön diskutieren mit dem Religionslehrer. Irgendwann zum Abitur sagt er, Stadelmann, du kriegst nur eine 2 in Religion. Wenn du eine 1 willst, dann müsstest du toleranter sein. Verführer. Wir sind zum Ursprungsland der Bibelkritik geworden und Kirchen sind zerstört. Als ich geboren wurde, gab es noch 50 Millionen Evangelische in Deutschland, Ost und West zusammen. Heute sind es noch 17,8 Millionen, mehr nicht. Also die Kirche hat sich mehr als halbiert. Kein Wunder, wenn von den Kanzeln Zweifel an Gottes Wort verkündigt wird. Also ich will es gar nicht weiter ausführen, aber ihr merkt an der Stelle, da liegt ein Stück Lebensauftrag für mich. Deswegen dann die Freie Theologische Hochschule, die wir in Gießen da aufgebaut haben. Die Wahrheit stirbt. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und die Verführung, die kommt auf unterschiedlichste Weise in unterschiedlichsten Gegenden der Welt. Und wir lassen es uns von Jesus gesagt sein. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und dann, die Völker fallen übereinander her. Das macht er ja da dann auch klar. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Da ist mir unvergesslich, als ich mal vor Jahren in New York war. Und natürlich guckt man sich dann auch das UN-Gebäude an. Und dann wurden wir da rumgeführt durch die tollen Säle, die man auch immer wieder mal im Fernsehen sieht. Und dann ist da draußen vor dem UN-Gebäude diese große Skulptur, die übrigens mal die Sowjetunion der UNO damals noch geschenkt hat, wo einer steht mit dem Hammer und ein großes Schwert zu einem Pflug umschmiedet. Und dann sagte uns der Guide, also der Fremdenführer, da, das ist, wofür die UN da ist. Die United Nations, die Vereinten Nationen, die werden dafür sorgen, dass auf dieser Erde Friede wird. So. Seitdem dieses Wort gesprochen wurde und ich damals leise Zweifel nur dachte, ich wollte ihm nicht öffentlich widersprechen, ich dachte, lieber Freund, dieses Wort Schwerter zu Pflugscharen, das steht bei Jesaja in Gottes Prophetie und da wird deutlich, dass der Messias das mal bringen wird, aber nicht die UN. Und vielleicht denken noch manche an diese tolle Zeit 1989-90, wo die Wiedervereinigung hier war, wo dieser Ost-West-Konflikt zu Ende kam und wo Bücher geschrieben wurden. Wir sind am Ende der Geschichte angekommen. Und jetzt wird Friede werden. Wie viele Kriege sind seit 1990 wieder gewesen? Hier in unserer Nähe fing es auf dem Balkan an und ging weiter und weiter. Augenblicklich haben wir ja auch wieder einen Krieg, der gar nicht so weit weg ist. Wenn ich bei der Tafel montags 80 Körbe mit Lebensmitteln austeile, ist es an die Hälfte der Teilnehmer aus der Ukraine. Jung und alt, die dort sind und die es mal besser hatten und jetzt Dinge erleben, die so ähnlich klingen wie das, was meine Eltern mir erzählt haben, als der Zweite Weltkrieg über sie hereinbrach. Die Völker fallen übereinander her. Nein, irgendwie schaffen die Menschen es nicht, Frieden zu kriegen. Und Hungerkatastrophen kommen. Auch da, ich denke an ein Buch, das las ich, weil ich damals im Radio eine Bundestagsansprache damals noch aus Bonn hörte. Und dort hatte einer gesagt, Herbert Gruhl, 5 Minuten hat er geredet und hat gesagt, von was wir alles bedroht sind. Und dann habe ich mir sein Buch gekauft und ich weiß heute noch, wann ich das gelesen habe. Das war 1979, genau so 2 Monate vor unserer Hochzeit. Ein Planet wird geplündert, so heißt das Buch. Und da ist neben vielen anderen Gefahren, die aufgelistet sind, war also genau ausgerechnet, wie lang es wohl noch dauern kann, dass wir noch die und die Bodenschätze haben. Und angesichts der Projektion, wie die Weltbevölkerung zunehmen wird, einfach, dass die Hungerkatastrophen sind. Und es kam dieser gewichtige Satz vor, wir leeren heute die letzten Schüsseln, aus denen eigentlich unsere Enkel essen sollten. Und dann saßen wir, zu viert übrigens, Anne-Rose, ich muss deinen Bruder noch mal erwähnen, er und seine Verlobte, die ich wenige Wochen später trauen sollte, und ich und meine Verlobte in dem Möbelhaus Mann in Karlsruhe in der Nähe der Autobahn, sah man das damals immer. Und wir saßen dort, nachdem wir uns Möbel angeschaut haben für 2 junge Ehepaare, und ich sagte am Tisch, ich habe jetzt dieses Buch gelesen, ein Planet wird geplündert. Und sagte zu meiner Verlobten und zu meinen beiden Freunden, ich glaube, in diese Welt kann man keine Kinder mehr setzen. Dein Bruder, weißt du, was er sagte? Wenn du das ernst meinst, dann traue ich dich nicht. Und meine Verlobte, und wenn du das so ernst meinst, dann heirate ich dich nicht. Da wusste ich's. Der Krul hatte ja nicht ganz Unrecht. Was ist inzwischen schon alles noch weiter an Katastrophen gewesen und die Klimakleber, die letzte Generation und was wir so alles heute haben. Trotzdem bin ich Gott dankbar für 4 wunderbare Kinder, die alle im Glauben stehen, für 11 Enkelkinder. Und inzwischen habe ich mehr gelernt. Nicht nur bitte sich orientieren an denen, sagen, die Schüsseln werden geleert, die nächste Generation hat nicht mehr zu essen, sondern zu sagen, ich vertraue auf Gott, der nicht nur in guten Zeiten, sondern auch, wenn schwierige Zeiten kommen, durchträgt. Und es gab in der Tat schon schwierigere Zeiten, als die, die wir in meiner Generation erlebt haben. Wenn man Anfang der 50er Jahre geboren ist, wann hat es je eine Generation gegeben, der es bei all dem, was seitdem in der Welt und auch in unserem Land passiert ist, so gut ging wie uns? Wir klagen auf hohem Niveau. Hungerkatastrophen kommen, ja. Und wo wir helfen können, helfen wir, sobald ich etwas mehr Zeit hatte und damals als Rektor mein Amt abgab, las ich in der Zeitung in Polheim, wo wir wohnen, kann die Tafel nicht mehr weitergehen, die muss schließen, weil nicht mehr genügend Leute sind, die mithelfen. Und da haben meine Frau und ich gesagt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Es ist uns so gut gegangen in unserem Leben im Dienst Jesu. Jetzt wollen wir auch sozial helfen, diakonisch helfen, als Christ, bewusst als Christ. Und es kommen neben den Hungerkatastrophen auch Naturkatastrophen. Erdbeben werden kommen, sagt Jesus. All diese Dinge geschehen, und da will ich jetzt gar nicht viel Beispiele bringen, es sind immer wieder neue Naturkatastrophen, wenn man schaut, wo wieder Überschwemmungen waren, jetzt in Portugal, vorher Philippinen und Indonesien, wo Erdbeben sind und so weiter, Südamerika in Rio Grande do Sul, weil jetzt vor 2 Jahren Riesenüberschwemmungen, also Naturkatastrophen, und wir leben hier in einem ziemlich bewahrten Teil der Welt. Jesus sagt, das muss geschehen. Aber dann auch, die Völker fallen über die Christen her. Die fallen nicht nur übereinander her, ein Volk gegen das andere, sondern dann sagt Jesus, und dann werden sie euch in Bedrängnis preisgeben und werden euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen, sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen. Es werden viele falsche Propheten sich erheben und viele verführen. Was da gesagt ist, im engeren Sinne, ist das etwas, was die wirklich herzzerreißende Geschichte des jüdischen Volkes begleitet hat. Als ich vor einigen Jahren mal das nicht zehnbändige, sondern kürzere Werk von Werner Keller las über die Geschichte des jüdischen Volkes, Kapitel für Kapitel zu sehen, wie man dieses Volk verfolgt hat, wo sie mal einige Zeit, Jahrzehnte und so waren und sich auch der Segen zeigte durch das, was sie alles für ein Land tun konnten. Ich denke an Spanien, ich denke später an England, ich denke an Preußen. Und dann ging es ihnen gut, wieder Verfolgung an. Es ist schrecklich, was Menschen, ich muss sagen, was sogenannte Christen diesem Volk angetan haben. Sie werden euch hassen und bedrängen. Aber in speziell sind hier ja jetzt Menschen gemeint, die an den Messias glauben, an Jesus glauben. Christenverfolgung. Und auch das reichlich. Wir hatten, es ist keine zwei Wochen her, bei uns an der FTH in Gießen einen besonderen Abend. Wir haben ja da den Volker Kauder als Honorarprofessor. Und den haben wir deswegen berufen, weil er schon, während er hochrangiger Politiker war, und das hat er mir mal so gesagt, ich habe keinen Staatsbesuch ausgelassen in Ländern, wo es Christenverfolgung war, wo ich nicht gegenüber den Regierenden deutlich Christenverfolgung angesprochen habe. Ob das Ägypten war oder China. Und er hat an diesem Abend auch wieder diese Beispiele gebracht, wie das dann damals ging mit China, mit Indonesien, mit Ägypten und so weiter. Und an diesem Abend, da wurde zum Beispiel jemand geehrt für seinen Einsatz für verfolgte Christen, der sich über die Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Türkei beschäftigt hat und einfach mal gezeigt hat, wie das 100 Jahre lang ging. Wir hatten selbst, sie hat jetzt vor 2 Jahren absolviert, die Tochter des Missionars Geske. Vielleicht erinnern wir uns, vor einigen Jahren, da hat man ihm und 2 türkischen Mitchristen den Hals durchgeschnitten und hat sie ermordet. Die Witwe ist dort wohnen geblieben in der Türkei, weil sie sagt, wir lassen uns hier nicht vertreiben. Die Tochter hat bei uns studiert, um in den Dienst Jesu zu gehen. Christen werden verfolgt. Und an diesem Abend wurde Markus Rode von Open Doors für sein Lebenswerk geehrt. Und dann sagte er, der jetzt 25 Jahre lang Open Doors aufgebaut hat in Deutschland, den deutschen Zweig, dann hat er das nochmal gesagt, wir machen das nicht, indem wir also auf die verfolgten Christen weltweit hinweisen und den Weltverfolgungsindex immer wieder herausbringen, jetzt wieder gerade, um zu sagen, betet dafür, dass die Verfolgung aufhört. Er sagte, die Christen, mit denen wir Kontakt haben, in den Ländern bis hin zu Nordkorea, wo ganz schlimme Verfolgung ist, die sagen uns immer, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, betet dafür, dass wir treu im Glauben bleiben. Und den Rest überlassen wir Gott. Wir können es uns nicht aussuchen, ob wir in einer Zeit leben, wo man eigentlich wenig abkriegt dafür, dass man Christ ist. Als Schüler damals in der Zeit, die ich erzählte, wo die Diskussion mit dem Religionslehrer oder mit einem atheistischen Chemielehrer und so waren, da war das Einzige an Verfolgung, dass man mal morgens nach so einer Stunde, nach einer Pause, wieder in die Schule kam und alle Bleistifte und so waren zerbrochen. Weil ich da auf mehreren, die hatte ich so von christlichen Werken, Jesus, dein Erlöser oder sowas, stand auf dem Bleistift drauf. Ja, liebe Zeit, wenn das die Verfolgung ist, für uns war es immer noch erträglich. In anderen Gegenden zum Teil herzzerreichend schlimm. Und diese Menschen, sie möchten im Glauben fest und treu bleiben, dass sie dann durchhalten und das Zeugnis Jesu hochhalten. Die Völker fallen über die Christen her. Und Jesus macht deutlich, in diesen Zeiten und angesichts all dessen, was es da gibt, diesen Entwicklungen, die er sagt, wird die Liebe in vielen erkalten. Er macht das ja im Verfolgungskontext deutlich, dass da Familienbande zerreißen und einer, der sich bekehrt, der gilt als jemand, der die Familie geschändet hat. Und da werden selbst Familienmitglieder umgebracht, weil sie Christ geworden sind. In manchen muslimischen Ländern ist das so. Die Liebe stirbt. Und wenn ich in unsere Dinge schaue, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber wenn man auch Pastor einer kleinen Gemeinde ist, 5, 6 Jahre zurück, Und dann hat man nur die Corona-Zeit, wo mal ein bisher noch nicht bei uns bekannter Virus sich auswirkt, wo man allerdings merkt, ein Professor, von dem ich ganz wirklich ein Stück weit auf meine Berufungsschiene gesetzt wurde, an Corona gestorben. Ein ehemaliger Doktorand von mir, eben dort in Südamerika, der jetzt Pastor war in der Gemeinde, wo unsere Kinder dort in Brasilien sind. Wir flogen dahin, ich wollte dort meinen 70. Geburtstag feiern, auch mit diesem ehemaligen Doktoranden. Wir kamen Samstags an. Am Sonntag sagte die Frau mir, seine Frau im Gottesdienst, der Johannes, er wird wahrscheinlich am Mittwoch, wenn du Geburtstag hast, nicht dabei sein können. Er kam von Curitiba zurück, wo er nochmal Vorlesungen dort an der Hochschule gegeben hat. Und er fühlt sich so elend, wahrscheinlich hat er den Virus bekommen. Er war dann anschließend ein Vierteljahr im Koma. Und dieser Mann mit knapp 50 Jahren, wir dachten wirklich, wir müssen auf immer Abschied nehmen. Als wir ein Jahr später wieder in Brasilien waren, gab es ein Kaffeetrinken und wir haben wirklich ein Auferstehungsfest feiern können, wo Gott Wunder getan hatte. Man hätte es nicht geglaubt. Also es war durchaus eine Zeit, wo es ernste Probleme gab. Und als Pastor war es nicht immer leicht, wenn wir in der Ältestensitzung drüber sprachen. Die Regierung sagt, ja, darf man jetzt noch Versammlungen haben? In der Lokalpolitik in Gießen und so hatte ich Gelegenheit, ab und zu mal mit Volker Bouffier, damals Ministerpräsident, zu sprechen. Der sagte, ich will gerade was Kirchen betrifft, so viel Freiheit geben wie irgend möglich. Aber es ist ja auch schwierig, dann sagen, Kirchen dürfen sich alle versammeln und die anderen nicht. Ja? Also, wir hatten im Ältestenkreis der eine, der sagte, wir können es nicht verantworten, Gottesdienste haben. Der andere sagt, wir lassen uns doch von einer Krankheit nicht von Gottes Wort abnehmen. Wir machen überhaupt nichts. Also so Maulkorb und sowas. Ja, wir hatten unterschiedliche Meinungen und haben trotzdem in Frieden diese 2 Jahre miteinander durchlebt. Brauchte ein bisschen Weisheit. Aber was gab es doch auch Christen, die an dieser Stelle sich zu Wutbürgern gemacht haben, die sich seitdem nicht mehr einkriegen, die seitdem der Meinung sind, jetzt, also alles, was Staat ist, muss man völlig ablehnen und nur noch negativ sind. Ich hatte manchmal in diesen 6 Jahren den Eindruck, ja, man kann wirklich manchmal sehr besorgt sein über Dinge, die in unserem Land passieren. Und wenn jeden Abend 19 oder 20 Uhr die Abendapokalypse über uns hereinbricht mit den Nachrichten, und man wieder sieht, was alles ist, dann denkt man auch manchmal, du liebe Zeit, was ist alles los in diesem Land? Aber eins sollte doch nicht sein, dass die Liebe in uns erkaltet. Dass Leute nur noch schimpfen und abschätzig reden über Verantwortungsträger in der Gesellschaft. Die Liebe wird erkalten, manche sind nur noch aggressiv. Ich habe mit jemandem, den ich lange kenne, vor einiger Zeit gesagt, ich will es jetzt deutlich sagen, wir werden nie wieder auch nur eine Minute miteinander über Politik reden. Wir haben so viele Dinge, die uns verbinden, auch im Glauben. Aber wenn ich in der Bibel sehe, wir sollen die Obrigkeit auch ehren, trotz aller Sorgen, die wir haben, dann komme ich mit diesem Hass aus dem Mund eines Christen nicht klar. Jesus sagt, die Liebe wird angesichts all dieses apokalyptischen Durcheinanders in vielen erkalten und dann hat man die Wutbürger. Und Christen sollen helle Lichter in der Dunkelheit sein und nicht Fackeln des Hasses. Oh. Und Jesus sagt, das muss alles geschehen. Und dann kommt dieser interessante Satz, das alles ist der Anfang der Wehen. Und an dieser Stelle, da kommt etwas hinein, was es so nur in Israel gab. Nämlich mitten in dieses, was ja ziemlich dunkel ist, dieses Gemälde, ja, kommt das Licht der Hoffnung hinein. Das ist der Anfang der Wehen. Was bin ich froh, dass ich zu dieser vielleicht ersten Generation von Vätern gehörte, die bei der Geburt dabei sein durften. Wir haben 4 Kinder, ich durfte 4-mal dabei sein. Obwohl mich meine Mutter ernsthaft gewarnt hat. Sie sagte, Männer halten das nicht aus. Die fallen alle ohnmächtig um, wenn die in einen Kreißsaal kommen. Ich dachte, oh wei. Aber meine Frau sagte, nein, ich will dich natürlich dabei haben. 2 Dinge sind mir in Erinnerung. Das eine ist trivial. Nachdem unser Erster geboren war, dachte ich am nächsten Tag, was hast du gemacht? Überall Muskelkater, alles tat mir weh. Und plötzlich merkte ich, oh, wir hatten eine sehr suggestive Hebamme. Pressen, pressen! Okay, das war nur das Einzige. Und das andere war, ich dachte bis zu diesem Tag, dem 2. Juni 1980, ich bin einfach ein rationaler Mensch, bei dem das Rationale, das Nüchterne und der Wille stark ausgeprägt sind. Und meine Frau, die ist zuständig für das Gefühl. Und als ich dort dieses kleine Wesen zum ersten Mal im Arm hatte, blau im Gesicht, er hatte die Nabelschnur um den Hals, kam noch gerade rechtzeitig. Heute ist er Informatikprofessor, also der Kopf ist bewahrt geblieben. Da hatte ich so ein intensives Glücksgefühl. Seitdem wusste ich, Wehen, zumindest vom Anschauen, sind schon schlimm. Aber die Freude, die hinterher ist, wenn dieses Leid zu Ende ist und dieses Wunder vor Augen steht, das ist nicht zu überbieten. Als unser Zweiter zwei Jahre später geboren wurde, der kam eine Woche zu früh. Ich hatte in der eigenen Gemeinde in Gummersbach die Predigt. Und weil ich da einige Monate vorher für meine Doktorprüfung war, im Nebenfach Altes Testament, sollte ich mich mit der Theologie des Buches Hiob beschäftigen. Das war Teil des Rigorosums der Doktorprüfung. Also dachte ich, wenn du schon mal dich wochenlang mit der Theologie des Hiob-Buches unter anderem beschäftigt hast, dann soll da auch eine Predigt draus werden. So hatte ich also mir vorgenommen, eine Buchpredigt über 42 Kapitel Hiob zu machen, in einer Predigt die Botschaft des Hiob-Buches. Und jetzt kam genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag unser Kleiner zur Welt. Und morgens, ich kam dann so 9:45 aus dem Krankenhaus raus in Gummersbach und fuhr nach Derschlag noch in die Gemeinde, die hatten schon ein paar Lieder mehr gesungen, bis der Prediger da war. Und dann wurde das die glücklichste Hiob-Predigt, die wahrscheinlich je gehalten worden ist. Man schwebte vor Glück fast über dem Boden, dass Gott dieses Wunder eines Kindes geschenkt hat und sprach, dass es durch Leid gehen kann wie bei Hiob, aber am Ende die Größe Gottes gepriesen wird in diesem Buch. Also, was ich sagen will, wenn Jesus da nicht nur sagt, Katastrophe, Apokalypse, letzte Generation, sondern wenn er sagt, das ist der Anfang der Wehen, dann will er damit sagen, und wenn es durch diese schwierigen Zeiten durchgegangen ist, dann kommt das Beste, dann kommt das Schönste. Das ist sozusagen die Ouvertüre für die Herrlichkeit. Darf ich mir die Zeit nehmen, nur mal ein Zitat von Abba Eban zu lesen? Abba Eban war mal Außenminister von Israel. Und er hat auch ein Buch geschrieben über die Geschichte des Volkes Gottes. Und immer wieder mal lese ich so ein Buch. Und in diesem Buch, Dies ist mein Volk, Geschichte der Juden, da schreibt er dies. Diesen Glauben an ein messianisches Zeitalter hat die Welt von Israel übernommen. Sie hat sich wie manch anderes Geschenk von den Juden zu eigen gemacht, was Josef Klausner die zuversichtliche Erwartung der Wiederherstellung der guten paradiesischen Zustände nennt, durch die sich die Geschichte vollenden könnte. Nicht einmal die Griechen, das einfallsreichste und kultivierteste Volk der alten Welt, kannten eine messianische Hoffnung. Allein die Juden hegten den Traum von einem weltweiten Frieden und einer weltumfassenden Gerechtigkeit. Von all den alten Völkern verlegten allein sie das goldene Zeitalter in die Zukunft, während alle anderen sagten, das goldene Zeitalter war mal früher und ist längst vorbei. Und das ist genau die Perspektive Gottes, die da dieser Abba Eban wieder wahrgenommen hat. Hier in seinem Volk, wo es ja reichlich Leiden gab, hat er die Hoffnung hineingepflanzt, zu sagen, Leute, das Elend ist nicht das Letzte, das Schönste kommt noch. Und so spricht Jesus von den Wehen der Endzeit und dann sagt er, was danach kommt. Und das führt uns jetzt kürzer noch zu diesem anderen Teil. Wenn wir da mal noch eins weitergehen, dann merken wir, für diese Endzeit, da macht Jesus deutlich, nicht, dass wir vor allem diese negativen Dinge sehen sollen, sondern er gibt uns einfach vier klare Aufträge. Seht zu, dass euch niemand verführe. Erste Sache. Und da kann nichts besser helfen, als in der Bibel verwurzelt sein. Und Gottes Wort als Kompass und Maßstab zu haben. Seht ihr zu, dass euch niemand verführe. Bleibt ihr auf klarem Kurs. Dann seht zu und erschreckt nicht. Also wir nicht als Angsthasen, die jetzt vor allem denken, was alles Schlimmes wird. Seht zu, erschreckt nicht. Nüchtern schauen. Wir müssen den Kopf da nicht in den Sand stecken. Wir können die Dinge wahrnehmen und trotzdem wissen, Gott ist der Herr der Geschichte. Das entgleitet ihm nicht. Seht zu, erschreckt nicht. Und dann, ich hoffe, ich lege das richtig aus, Vers 12. Beharrt bis zum Ende, und zwar in der Liebe. Denn das ist, wenn man das mal schaut, ich habe immer wieder gesehen, dass das viele Kommentare so nicht sehen. Jesus sagt da in Vers 12, wenn die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten, eigentlich dann Komma, aber wer dabei bleibt bis zum Ende, der wird zur Seligkeit kommen. Vom Zusammenhang ist das, wer bei der Liebe bleibt. Wer sich nicht wegen all diesen negativen Themen zum verbitterten Menschen verändern lässt. In den Zeiten, wo es so viele Konflikte und alles Mögliche unter den Menschen gibt, bleibt bei der Liebe. Das geht ja bei Jesus bis hin, liebt eure Feinde. Das geht bis dahin, dass Paulus zu einer Zeit, wo Nero schon Kaiser in Rom war, Römer 13 schreibt, er ist auch nicht ohne Gottes Zulassung da. Ehrt den Kaiser, betet für die Obrigkeit, bleibt bei der Liebe. Und seid Zeugen des Evangeliums. Also es steht ja da in Vers 14, dieser bekannte Vers, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium von Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Also jetzt stelle ich mir mal die Jünger vor. Die sitzen dort auf dem Ölberg, Passionswoche. Es wird gepredigt werden, das Reich in ganzer Welt. Okay, schön, es wird gepredigt werden. Also das Es wird vermutlich mal predigen. Wer immer das Es ist, es wird gepredigt werden. Ich erinnerte mich an so einen Evangelisten da um Ende 60er Jahre. Name fällt mir gerade nicht ein, vielleicht weißt du ihn. Der hatte mal auf die Kanzel so ein Gebiss mitgenommen, wo man aufziehen konnte. Und das klapperte dann so und dann sagte er, es predigt. Es predigt. Es wird gepredigt werden. Och, konnte ich mir den Petrus vorstellen, es wird gepredigt werden. Naja, ein paar Tage später, Verleugnung des Petrus, ein paar Tage später, Jesus am Kreuz, ein paar Tage später, die Jünger stieben auseinander vor Angst, ein paar Tage später, Türen verschlossen, nur nicht nach draußen zu erkennen geben, dass wir Christen sind. Und dann begegnet ihnen der auferstandene Herr und sagt ihnen dann nach der intensivsten Kurzbibelschule, nehme ich an, die es je gab, 4 Wochen, der Auferstandene, ja. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen, jetzt nicht mehr, es wird gepredigt werden. Geht ihr hin und verkündigt die frohe Botschaft allen Völkern und ich bin bei euch alle Tage. Plötzlich wussten die, wer das Es ist. Das Es, das bin ich und du. Das sind wir als Gotteskinder. Es wird gepredigt werden. Nach Kreuz und Auferstehung und Pfingsten, wo wir den Heiligen Geist haben, dürfen wir wissen, wer da zu predigen hat, wer als Zeuge Jesu in die Welt gesandt ist. Wir. Und deswegen, ja, war mal gut, darauf hinzuweisen, es sind schwierige Zeiten, das muss alles kommen. Aber wir dürfen, egal wie die Zeiten noch werden, helle Lichter sein in dieser Welt. Und wenn solches anfängt zu geschehen, dann lasst den Kopf nicht hängen. Dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und da noch kurz zum Letzten. Da kommt der große Advent. Da merken wir, die Apokalypse ist nicht das Letzte. Dann kommt der große Advent. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, die dann mal am Ende kommt, wenn wirklich die Endzeit kumuliert hat, dann wird sich die Sonne verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Darüber will ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich die Johannes-Offenbarung, die wird uns da einiges schildern, mehr, wie man das im Einzelnen verstehen kann. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von allen 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ich will jetzt nicht im Detail auf Entrückungsfragen eingehen, wann und wie. Ich will nur sagen, wenn all das ist, was es an Erdenelend gibt, einmal an sein Ende gekommen ist, dann ist nicht Schluss, dann ist nicht Ende, sondern dann ist er da. Er kommt wieder. Und wir sind bei ihm. Das ist unsere Hoffnung. Nicht den Kopf hängen lassen. Erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Konkreter. Erhebt eure Häupter, eure Erlöser naht. Wir haben viele Lieder heute gesungen. Du hast sie gut ausgesucht. Jedes Lied hatte diese Hoffnungsbotschaft mit drin. Dass Jesus wiederkommt. Dass wir einmal bei ihm sein werden. Dass am Ende die Herrlichkeit wartet. Und mit diesem Schwung dürfen wir durch eine nicht ganz einfache Zeit gehen. Und wir können sicher sein, diejenigen, denen es viel schlechter geht als uns, diesen verfolgten Christen, die erleben das durch alle Jahrhunderte bis heute. Nie ist die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn stärker als in den größten Zeiten des Leids hier auf der Erde. Insofern lasst uns mit diesem Kompass in die Zukunft gehen. Jesus kommt wieder. Und bis dahin wollen wir wirken und hoffen und beten und uns freuen. Das Schönste kommt noch. Amen.